Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dann auslegt. Sibel hat uns Bilder gezeigt auf dem Smartphone. Das Haus der Großeltern, die Keramikfliesen, der Berg mit Schnee auf dem Gipfel, auch im Juli und August. Wenn die Eltern im Herbst wieder im Land sind und zu Besuch kommen, muss Zeus verschwinden, sich einen Tag lang in Luft auflösen. Ausgerechnet ein Grieche. Rasierer, Boxershort, Motherboard, puff. Sibels Mutter ist Analphabetin, Spuren lesen aber kann sie. Links neben dem Weg zur Elfin die Kräuterspirale. Freds Dauerlover René hat sie angelegt. Er hat an seiner Wohnung zwei Balkons, grüne Hölle, aber keinen Garten, Boden, lebt seine Ambitionen bei uns aus. Naturstein, 12 Sorten Basilikum, Currykraut, mexikanischer Cilantro, Ananassalbei, Zitronenthymian. Es duftet nach feiner Suppe, wenn man an unserem Haus vorbeigeht. Fred und René haben den Gneis mitgebracht von einem Steinbruch, einfach den Kofferraum vollgeladen bei einer Spritztour mit Freds Mustang, weil die Steine so schön aussahen. Südländisch. Fred hat ein ziemlich breites Kreuz, ein Bär von einem Mann. Die Dittrichs aus dem Parterre schimpfen über das Geröll, die Tomaten, Gemüse vor dem Haus. Wir haben ihnen ein Teil Rosen gelassen, Lavendel dazwischen gepflanzt. Gut gegen Blattläuse, weniger spießig auch. An einem Tag wie heute wären Rob und ich früher am Fluss liegen geblieben bis in die Nacht. Jetzt gehen wir heim. Fred ist im Urlaub und Sibel und Zeus kriegen es nicht auf die Reihe mit dem Gießen. Wer weiß, wie lange sie schon gestritten haben, oben in der Wohnung. Im Winter, wenn wir drin sind, hören wir jedes Wort. Die Wand zwischen unseren Wohnzimmern ist dünn. Pergamentpapier, verstärkt Stimmen noch, statt zu dämpfen. Eine Membran, osmotischer Austausch zwischen den Zellräumen. Das Leben lässt sich nicht sauber einhausen. Als wir nachts das erste Mal die kleine Spieluhr an die Tapete hielten und kurbelten, erschraken wir selbst über die Lautstärke, mit der die Internationale plötzlich über die Wand wummerte. Nur kleine Erhebungen auf dem Metalltrömmelchen, kurze flache Stahlstifte zum Abtasten. Völker hört die Signale. Sex und Streit. Wenn man am nächsten Tag früh raus muss, sagt Rob, nervt beides. Ich habe den Ring aus dem Fenster geworfen, sagt Sibel und steckt sich eine Zigarette in den Mund. Sie schaut Fred an wegen des Feuers. Der schüttelt den Kopf. Nichtraucher, sagt er, fast verlegen, seit gestern. Zeus hockt zwischen den Rosenstauden auf runtergetretenen Espadrilles, schiebt mit beiden Händen den Lavendel zur Seite. Weißgold, brüllt er Richtung Boden, ein wütender Pan, Weißgold. Sein Gesicht verschwindet hinter dunklen Locken. Sibel streicht sich mit dem Zeigefinger über den Unterarm. Die Haut um die Kratzer ist rot, geschwollen. Gleiche Farbe wie ihre Lippen. Scheiß Dorn, sagt sie. Man findet nix in dem Gestrüpp, gar nix. Zeus richtet sich auf, Augen lodernd, wild. Rosen in einem Urban Garden. Er tastet seine Hose ab, findet ein Sippo, gibt Sibel Feuer. Dann stutzt er, bückt sich, fährt mit der Hand unter eine Dornranke. Kein Verlobungsring, etwas Fleischfarbenes. Plastik. Rob stellt neue Gießkannen neben uns. Das ist das Hörgerät vom Dittrich. Rob hat mal in einem Pflegeheim gejobbt, vor dem Studium, weiß, wie sowas aussieht aus der Nähe. Sibel schnaubt Rauch aus der neuen Nase. Scheiße. Sag ihm bloß nicht, dass wir es gefunden haben. Sonst denkt er nur wieder, wir hätten es geklaut, Zeus und ich. Zeus hält das Plastikding zwischen zwei Fingern wie eine tote Nacktschnecke. Was macht das hier zwischen den Rosen? Rob schiebt sich die staubige Cap in den Nacken. Wenn er grinst, sieht man seine Schneidezähne, eine Spur schief, die eine Ecke ein winziges Stück über der anderen, viel sexier als kieferorthopädisch korrekt. Der Dittrich hat es rausgeschmissen, sagt er. Letzte Woche. Kein Bock mehr auf 100 Jahre die gleichen Geschichten von seiner Frau. Er hat noch danach gesucht am nächsten Tag und ist dann aufgegeben. Seither habe ich ihn nicht mehr gesehen. Sibel wirft die aufgerauchte Kippe in die Rosen. Ihr Nordeuropäer, immer passiv-aggressiv, Szenen einer Ehe. Ingrid Bergmann, Ingmar Bergmann, wie im Chor Rob und ich, als hätten wir es einstudiert. Eben, sagt Sibel. Zeus schlingt seinen Arm um sie und sie um ihn. Sie küssen sich, als wäre nie was gewesen und Rob und ich, wir machen weiter mit dem Garten, den Kräutern. Pusteblume. Jetzt fliegen nur wenige Hornissen. Später, wenn es wärmer wird, sind es mehr. Ich zähle sie vom Bett aus, nebenbei, während ich mit dem Mann vom Umweltamt telefoniere. Das Einflugloch ist direkt neben unserem Schlafzimmerfenster. Gerade schwärmt Nummer 7 aus. Zunächst hatte das Geräusch uns alarmiert, Rob und mich. Ein Malen, Knarzen, Holzwurm, dachten wir erst, dann sogar an Erika. Paradox, seit sie unter uns gestorben ist Ende Mai, ist sie präsenter in unserem Leben als zuvor. Immer wieder fällt sie mir ein. Ich versuche dann, mir ihre Einsamkeit nicht allzu genau auszumalen, mitten in der Stadt, in unserem Haus. Sie wollte beim Gärtner nie mitmachen. Kurz hatten Rob und ich wegen des Knarzens auch den Marder in Verdacht, wobei das eine untypische Art der Äußerung für ihn wäre. Er poltert nachts über unseren Köpfen den Dachboden entlang, kreischt wie ein Blindgänger zu Silvester. Immer wieder gibt es Revierstreitigkeiten mit seinem Artgenossen von der Elf nebenan. Unsere Seite der Drübke-Straße ist über Keller und Dächer miteinander verbunden. Alle ungeraden Hausnummern, vom Krieg noch, damit man sich bei einem Bombentreffer ins Nachbarhaus retten konnte. Am anderen Ende der Leitung referiert der Mann vom Umweltamt über die Hornisse und ihre Biologie. Es ist stickig im Schlafzimmer, aber das Fenster öffnen möchte ich nicht. Wir lüften über die Tür, seit ich das erste Tier entdeckt habe. Vorgestern war das. Zu groß für eine Wespe, die Streifen zu hell. Erst hofften wir noch auf einen Einzelfall. Seit gestern ist klar, ein Nest. Hatte bislang Erikas Katze, ihr Geruch möglicherweise die Hornissen vom Nestbau abgehalten, diffuse Abschreckungslage? Vielleicht hätten wir die Katze aufnehmen sollen. Fred hat sie zu René gebracht. Eine mehr oder weniger, besser als Tierheim. Wir haben kaum geschlafen, Rob und ich, nach unserer Entdeckung. Früher, daran erinnere ich mich genau, hieß es immer tot. Praktisch sofort. Ein einziger Hornissenstich. Rob kennt das auch so. Wir sind beide in Süddeutschland aufgewachsen, Doppelhaushälften in der Provinz. Ähnliche Kindheit, ähnliche Traumata. Wobei in Texas offenbar die schlimmeren Horrorgeschichten über Hornissen kursieren. Fred wollte uns sofort ein Matratzenlager einrichten, als er von den neuen Mitbewohnern hörte. Sie stellen die papierähnliche Substanz für ihre Nester selber her. Der Mann vom Amt ist in voller Fahrt. Aus Holz. Er brüllt vor Begeisterung. Holz! Ich muss den Hörer ein Stück weghalten von meinem Ohr. Obwohl sie gerade ausschwärmen und für den Augenblick kein Material von unseren Dachbalken herunterraspeln mit ihren knarzenden Riesenkiefern, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Geräuschflashbacks gehen unter die Haut, wenn sie mit einem Gefühl der Bedrohung verknüpft sind. Kinderängsten, die einem noch in den Zellen stecken. Da kann sich draußen noch so schön die Sonne in den Fenstern der Stadthäuser spiegeln. Ich möchte schreien. Der Umweltexperte will gar nicht mehr aufhören mit den Nestern. Von Schönheit ist die Rede, Architektur, fehlt noch Gottesbeweis. Dabei hatte ich nur nach einem Insektizid gefragt. Am besten bio, unschädlich für uns. Als ich endlich wieder zum Zug komme, gebe ich die Geschichte von Fred wieder genauso erlebt vom Cousin seines Schulfreunds. Ausgangspunkt auch dort, ein Nest im Dach. Nur eben zum Bad hin. Friedliche Koexistenz, bis sich eines Morgens der Cousin mit Seife in den Augen und nackt die Hornissen durch die Wand ins Bad gefressen haben. Attacke, Notarzt, künstliches Koma, einfach so, morgens im Bad. Husten, Lachen am Ende des anderen Ende des Telefons. Köstlich, sagt der Mann, als er wieder Luft kriegt. Folklore, die Killerhornisse, urbane Legende. Man hat ihnen als Kind sicher auch eingeschärft, Löwenzahn sei giftig. Woher kennt dieser Mann mich so genau? Nicht mal Rob habe ich davon erzählt, meiner Angst als Kind vor Pusteblumen. Die Männerstimme sagt Mütterpropaganda, schwarze Pädagogik, alles nur wegen der Kleidung. Die Milch geht schlecht rauszuwaschen, gibt hässliche Flecken. Mein Mund ist trocken. Wie, rufe ich, meine Kinderseele dem weißen Riesen geopfert? Wieder lacht der Mann, genau. Schauen Sie doch morgens in die Parks. Die jungen Leute sind heute wie wild auf Löwenzahn. Blätter für Smoothies, Blüten für Sirup, Honigersatz, 100%ig vegan. Höchste Zeit, auch in puncto Hornissen erwachsen zu werden. Kein Deutsch schlimmer als ein Wespenstich, so eine Hornisse. Kein Grund jedenfalls, mit C-Waffen aufzurüsten. Stellt sich raus, C-Waffen dürfen wir auch gar nicht. Keinerlei Chemie, bio oder nicht. Hornissen sind offenbar gefährdeter als Rob und ich. Stehen sogar unter Naturschutz im Gegensatz zu uns. Wir sollen Fenstergitter anbringen. Vielleicht, sage ich, als ich Rob und Fred beim Gießenabend vom Löwenzahn erzähle, vielleicht sollten wir es auch mal versuchen, vegan. Seit Erika tot ist, denke ich viel über das Leben nach, das Sterben. Vergänglichkeit, Fleisch. Fred rollt mit den Augen, not that vegan shit. Klingst wie Pippa, Doro, sagt Rob. Die versucht seit Jahren, mich zu missionieren. Jede Familienfeier. Hat übrigens geschrieben, Pippa, aus dem Urlaub. Er kramt sein Handy raus. Vergiss den Garten. Myanmar, das ist Eden, Baby, hier und jetzt. Fred pflückt die erste reife Tomate dieses Jahres. Eine kleine, von der schwarz-rot gemaserten Sorte. Früh dran. Er reicht sie mir, ich stecke sie in den Mund. Auch ein Lebewesen, sagt Fred, ein Netz aus Lachfalten um die Augen. Das Sterben, sagt Rob, der manchmal klingt wie seine Oma, gehört zum Erwachsenwerden dazu. Grundvoraussetzung quasi. Aber als wir dann bei uns oben die Fliegengitter an die Fenster kleben, schwarze Gase, Rob und ich, willigt er ein, es doch zu versuchen. Löwenzahn, vegan, wo die Hornissen nun schon mal da sind. Tonne. Die Dittrich ist ein Bewegungsmelder. Kaum kommt Fred hinten in den Hof, steht sie auf dem Balkon, spricht, als wären wir nicht da, Rob und ich. Dabei haben wir das Ungetüm hergeschleppt zusammen mit Fred. Gut, dass du was tust, Fred. Euer Grünzeug macht uns arm. Darf gar nicht rechnen, was eine Tomate kostet, die Gießerei bei der Hitze. Die Tonne ist ein Flohmarktfund. Fassungsvermögen 3000 Liter. Fred hat sie gekauft. Je mehr es regnet, desto mehr sparen wir. Damit man den blauen Kunststoff nicht sieht, wollen wir wilden Wein hochranken lassen oder Klimatis. In die Regenrinne muss eine Klappe. Irgendeine Form von Loch, sagt Rob. Er ist früh aus dem Büro gekommen, trägt die Dachdeckerhose von seinem Vorpraktikum, Jahre her. Breiter schwarzer Cord, zwei Reißverschlüsse vorn. Die Flex gehört Fred, der übrigens aus Texas ist. Das ist, glaube ich, überhaupt noch gar nicht. Und das ist eigentlich... Ich glaube, genau. Er ist also Amerikaner, sonst versteht man vielleicht den Schluss nicht. Wäre er nicht Teil unseres Gartenprojekts? Die Dittrich hätte längst dafür gesorgt, dass wir kein Wasser mehr kriegen. Ein Anruf beim Vermieter, Plombe auf den Anschluss im Keller, fini. Sie lässt es bleiben, weil sie doch glaubt, immer noch glaubt, Fred umdrehen zu können. Hätte halt nur nie die Richtige getroffen, sagt sie, meint sich damit. Hausanzug, Turban, darunter eine der toupierten Perücken aus ihrer Sammlung, zu jedem Anlass passend. Seit Fred bei uns eingezogen ist, vor 2 Jahren, trägt sie auch wieder Schmuck, an jedem Finger Ringe, schwere Ketten um den Hals. Fred setzt die Säge an. Die Hitze macht den Lärm, Metall auf Metall, noch lauter, unerträglich. An Gehörschutz hat keiner gedacht. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Stück Rohr zum Umleiten, sagt Rob und legt die Flex ins trockene Gras. Fred verteilt schwitzende Cola-Dosen. Gell? Jetzt willst du wieder anfangen mit dem Rauchen, Fred, sagt die Dittrich, ohne aufzuschauen. Ich kenn dich doch. Kannst meinen Aschenbecher gut brauchen? Mit beiden Händen durchforstet sie ihre Balkonkästen, knipst tote Blüten ab, Nägel krapprot, passend zu den Geranien. Bei ihrem 82. letztes Jahr saß Fred im Restaurant sogar neben ihr am Kopfende der Tafel. Ihren Mann hatte sie ans andere Ende des Raums platziert, gleich bei den Toiletten, neben mir. Fred streicht sich über die Brust. Ah ja, sagt er, es stecken keine HBs mehr in seinem Hemd. Er nimmt einen tiefen Schluck aus seiner Dose. 4 Wochen schon, minus den kleinen Rückfall. Aber immer noch diese Bewegung. Hand aufs Herz, die andere auf die Hosentasche fürs Sippo. Keiner aus dem Haus hätte geglaubt, dass er es schaffen könnte, nicht rauchen. Genauso gut hätte er sagen können, ab morgen spreche ich akzentfrei. Yes, Sir. Gell, Fred, lacht die Dittrich, ich kenn dich doch. Das tust du, Lore, sagt Fred, das tust du. Und dann leiser, so dass nur wir es hören, alte Schachtel. Eichhorn. Fuck. Fred, Hand in einem gelben Gummihandschuh, fischt das tote Eichhörnchen aus der Tonne. Arnold hat es als Erster entdeckt. Wie jeden Morgen hat er mit seiner bunten Karaoke-Maschine auf dem Balkon gestanden und auf Katzen gewartet. Nur, dass er nicht wie sonst Atze in das Plastikmikro gebrüllt hat, sondern Eichhorn. Fred beim Frühstück, Cola immer noch ohne Zigarette, war sofort hellhörig. Sein frenetisches Klingeln hat mich aus dem Tiefschlaf gerissen. Samstagmorgen. Rob hat geflucht und ist liegen geblieben. Ich wusste sofort einen Vorfall. Eigentlich ist kurz lang unser Zeichen, Code für Fred, nicht die Dittrich. Er hat unten im Garten gewartet, Fred, Finger wortlos auf die Tonne gerichtet. Erst, Herz im Hals, ein Stolpern, dachte ich, da treibt die Dittrich. 3000 Liter Regenwasser, reichlich für 1,57 Meter Körpergröße, Tendenz sinkend. Das nasse rote Fell, die gleiche Farbe wie eine von Lores Perücken. Hättet ein Gitter drüber legen müssen, Fred, über die Tonne, das schöne Gießwasser. eindeutig nicht aus dem Jenseits die Stimme. Gardinen rascheln am Dittrichschen Schlafzimmer. Ist wohl noch nicht angezogen, Lore. Sonst wäre sie längst draußen, Balkon oder sogar Hof, würde sich nicht verstecken. Ich zittere am ganzen Körper, ein Nachbeben. Die Dittrich, eine Wasserleiche in unserem Garten. Klar, nur kurz in meinem Kopf trotzdem, dieses Schaudern. Lust? Lust? Was bin ich nur für ein Mensch? Lieber sie tot als das Tierchen? Weil sie nervt oder weil ich immer aus bin auf eine gute Story, neuen Stoff, Drama? Fred, große gelbe Gummihand nah an seinem Gesicht, zieht die Nase hoch. Der Eichhörnchenschwanz ist nass, gar nicht mehr buschig. Ein Pinsel. Tropfen platzen auf den Waschbetonbruch, den wir mal als Provisorium gedacht hatten, möglichen Weg an den Hochbeeten vorbei. Dunkle Wassersprenkel, dicke Kreise, mehr und mehr auch kleine. Eine Vermutung. Ich blicke auf. Freds Gesicht ist nass. Da tritt untrüglicher Sinn fürs Timing die Dittrich auf ihren Balkon. Lebensgefährlich, ruft sie. Erst säuft das Vieh ab, dann der Bub von oben. Sie trägt ihr Morgenoutfit, Hausanzug und Turban. Alles nur wegen eurem Garten, Tomaten, mitten in der Stadt. Sie macht sich ans Gießen. Ein Kännchen aus Messing, Geranien, Stiefmütterchen, Begonien. Fred wischt sich mit der Schulter die Tränen von den Augen. Mir wird flau, eng im Hals. Ich habe ihn nie weinen sehen. Indianer kennen keinen Schmerz, Texaner. Zu Hause in den Staaten, sagt er in sein Hemd, hatte ich mal ein Eichhörnchen. Skippy. Ein Geschenk von Uncle Jeb. Ich sollte den Kontakt zu Tieren nicht verlieren nach der Geschichte mit dem Pferd. Er hat seine Mutter verloren, Fred, da war er 11. Ein unschöner Unfall beim Rodeo. Fred war auf der Tribüne gestanden, Lone Star-Fahne um die Schultern wie ein Superhelden-Cape. Fred massiert sich mit der freien Hand die leere Brusttasche, in der sonst die Kippen steckten. Skippy war super clever. Er hat mich zum Lachen gebracht. Unter Freds Bart zittert das Kinn. Er sollte das beste Futter der Welt kriegen. Ich hab die letzten Erdnüsse aus Mars Schrank geholt. Hab sie mit Honig vermischt. Ahornsirup. Skippy konnte nicht mehr aufhören. Hat gefressen, gefressen. Mars letzte Erdnüsse. Ausgerechnet ihre Erdnüsse haben Skippy. Plonk. Der Dittrich ist, so weit hängt sie über der Brüstung, Ohren gespitzt, das Gießkännchen vom Balkon gefallen. Geheimnisse vor mir, Fred, ruft sie, rückt ihren Turban zurecht. Nähst mir ein schönes Pelzkäppchen zum Geburtstag, was, aus echtem Fell? An ihren Fingern funkeln goldene Ringe. Das Fell von Eichhörnchen heißt übrigens Fee, Fred, gell? Wusstest du noch nicht. Kannst noch viel lernen von mir, nicht nur für Kreuzworträtsel. Sie lacht wie eine Elster. Freds Schultern beben. Ich würde gern einen Arm um ihn legen, aber je näher ich an ihn ranrücke, desto penetranter wird die Dittrich. Der Einzige, den die alte Schachtel in Freds Nähe toleriert, ist René. Bei ihm schnappt sie nicht zu. Dabei weiß sie nicht mal, dass er positiv ist, HIV. Alle anderen sind Konkurrenz, Eindringlinge in ihr Revier. Besser also eine No-Touch-Lösung. Ich schaue Fred von der Seite an. Das rote Fell vorhin in der Tonne, sage ich, meine dunkle Seite, den Abgrund gegen seinen Trost, heikler Handel. Ich dachte... Also einen Moment lang habe ich sogar gehofft, es sei die Dittrich. Einen Moment lang stutzt Fred, dann platzt es aus ihm heraus. Tränen, Lachen diesmal. Oh Lord, Laura Squirrel, er schnappt nach Luft. Laura Squirrel. Ja, immer was zu lachen, die Doris, sagt die Dittrich, immer lustig. Ihr Lächeln sieht gezwungen aus, künstlich. Dann zieht sie ein Schnütchen. Du, sagt sie, und ich höre schon den Bettelton, nur dieses eine Wort. Du, Fred, kommst gleich mal rein zu uns, gell? Der Herr Dittrich sagt, sein Hörgerät piepst wieder so komisch. Da muss mal einer nachsehen. Biest. Aber Fred grinst immer noch vor sich hin. Später, Lore, sagt er. Später. Erstmal haben wir hier ein Grab zu machen. Leise vor sich hin schimpfend verschwindet die Dittrich in ihrer Wohnung.
Wer möchte, kann sich gerne ein Buch erwerben um die Ecke rum oder signieren lassen oder beides.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.